Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier vorne stehen darf, heute auch an diesem Pfingstsonntag, obwohl ich gar keine Pfingstpredigt dabei habe. Die öfters kommen, regelmäßig da sind, die haben vielleicht so im letzten halben Jahr gemerkt, es ist öfters um den Timotheusbrief gegangen. So von Anfang bis zuletzt hat Norbert, glaube ich, über das Kapitel 3 im Timotheusbrief geredet. Und heute geht es in dieser Reihe weiter. In Kapitel 4 ab Vers 1 geht es weiter. Es ist ein Text, es geht um körperliche Ertüchtigung, es geht um Genuss, es geht um Vorlesen. Es geht um Ermahnung. Ich habe den Text mal so überschrieben: gute Lehre und guter Dienst, Anweisung für die Arbeit in der Gemeinde. Nochmal so zur Erinnerung: der Brief, den wir hier lesen und den es geht, das ist ein Brief, den hat Paulus, der Apostel, an seinen guten Freund, vielleicht Schüler, Mitarbeiter, an Timotheus geschrieben. Timotheus war zu der Zeit in Ephesus gewesen. Dort ist eine Gemeinde entstanden, da hat Paulus schon sehr viel Zeit auch investiert. Jetzt konnte Paulus nicht mehr in Ephesus sein. Und Timotheus wurde von Paulus dorthin geschickt, nach Ephesus, um die Gemeinde dort anzuleiten, zu führen, zu lehren, die ganze Gemeinde mit aufzubauen. Man könnte heutzutage sagen, vielleicht Timotheus war in dem Fall eine Art Gemeindecoach, hat sich darum gekümmert, dass es in der Gemeinde die wichtigen Sachen getan werden, der richtige Fokus liegt. Und für diese Arbeit gibt Paulus dem Timotheus verschiedene Anweisungen in dem Brief. Er ermahnt ihn, auf manche Dinge zu achten, die besonders wichtig sind. Und er macht ihm Mut, wo Timotheus vielleicht unsicher ist, weil er doch auch noch ziemlich jung und unerfahren ist, wahrscheinlich auch etwas schüchtern ist von Natur aus. Timotheus ist deutlich unerfahrener als Paulus. Und ich denke, deswegen ist es gut, dass Paulus ihm diese Hilfe mit auf den Weg gibt. Man braucht das. Jemanden, der schon Erfahrung hat und das mit einem teilt, damit man vielleicht manche Fehler nicht nochmal macht, die man vermeiden könnte, um Hilfe mit auf den Weg zu bekommen. Und so ist es auch heute noch gut, wenn ältere, erfahrenere Christen den jüngeren, unerfahreneren Christen ihren Rat mitgeben, ihre Erlebnisse teilen. So wie das in der Gemeinde zum Beispiel der Fall ist. Zuallererst ist der Timotheusbrief erstmal an den Timotheus geschrieben. Alles das, was wir hier lesen, sind erstmal Anweisungen von Paulus, die er gedacht hat für den Timotheus, speziell in dem Fall der Gemeinde von Ephesus. Trotzdem steht dieser Text, dieser Brief in der Bibel, weil auch heute noch diese Hinweise von Paulus Gültigkeit haben, weil sie auch heute noch relevant sind. Vielleicht sind manche Situationen etwas anders als in Ephesus damals, die Gesellschaft ist etwas anders, aber grundsätzlich sind die Dinge, die Paulus den Timotheus damals gesagt hat, auch heute noch wichtig und haben uns auch heute noch was zu sagen. Und wir wollen uns das mal lesen, was Paulus dem Timotheus schreibt und was wir uns heute anschauen möchten. Und ich lese das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 1. Und wer eine Bibel mit hat und mitlesen möchte, darf das gerne tun. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Soweit unser Text. Und der Text fängt erstmal mit einer ziemlich heftigen Aussage an. Man hat kaum angefangen, dann kommt da erstmal so ein ziemlicher Hammer von Paulus. Manche werden vom Glauben abfallen. Also ich finde, es gibt mutmachendere Aussagen. Der Geist sagt ausdrücklich, dass manche vom Glauben abfallen werden. Das ist erstmal nicht so richtig die frohe Botschaft, die wir uns erhoffen, die wir uns vielleicht auch an Pfingsten erhoffen. Aber diese Aussage beschreibt auch erstmal eine Realität, in der die Gemeinde entsteht, in der die Gemeinde wächst und gebaut wird. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man erstmal so ein Bewusstsein hat oder das erstmal sieht und hört. Das ist nicht, ich will nicht sagen, es ist nicht schlimm, aber es ist nicht unerwartet. Es muss uns nicht überraschen oder resignieren, wenn wir sowas erleben. Es gehört irgendwie mit dazu, dass es Anfechtung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt. Und ich bin ziemlich froh, dass hier steht, es fallen manche ab und nicht es fallen viele ab. Also da besteht da doch zumindest erstmal ein bisschen Hoffnung. Trotzdem fragt man sich natürlich, warum denn überhaupt? Wie kann denn sowas passieren? Gerade in der Gemeinde, wenn man sich regelmäßig mit dem Wort Gottes beschäftigt, irgendwie in die Kinderstunde gegangen ist, in die Bibelstunde geht, sich Predigten anhört, irgendwie gut gestartet ist, sich hat taufen lassen. Wie kommt es dazu, dass jemand dann wieder vom Glauben abfällt? Und Paulus schreibt hier, das kommt dadurch, dass diese Leute auf falsche Lehren achten, auf Betrug achten. Betrügerische Geister steht hier, Lehren von Dämonen. Da geht es nicht so darum, dass sich jemand mit Dämonen beschäftigt und das groß predigt oder durch die Gegend posaunt, sondern das heißt eher, es kommt von irgendetwas, was gegen Gott ist, was Gott gegen Gott gerichtet ist. Dem widerspricht, was Gott uns versprochen hat, was Gott uns aufgetragen hat. Und für die Epheser waren es da zwei Sachen im Besonderen, die Paulus hier erwähnt. Das eine war ein Verbot zu heiraten und das andere ein Gebot, sich von verschiedenen Speisen zu enthalten. Also manche Dinge nicht zu essen. Manche sagen auch, es geht hier vielleicht auch darum, sich mal komplett von allem zu enthalten, also nichts zu essen, zu fasten. Das ist ja an sich grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, wenn jemand nicht heiratet. Paulus hat selbst mal geschrieben, dass er es auch befürwortet, wenn man nicht heiratet, weil man dann viel mehr Zeit oder auch Energie hat, um sich um Gottes Reich zu kümmern, dort rein zu investieren. Und da hat er ja auch recht. Aber Paulus spricht nie von einem Verbot. Sondern Paulus argumentiert hier, diese Dinge, das Essen, die Heirat und noch vieles andere, diese Dinge sind eigentlich von Gott gegeben zum Genuss. Gott hat das Ganze geschaffen und dem Menschen gegeben, das soll so sein, das soll gemacht werden. Das soll nicht verboten werden. Und wenn man sich so ein bisschen die ganze Kirchgeschichte anschaut oder die ganze Geschichte der Menschen mit Gott, dann fällt uns doch auf, dass es solche Lehren dieser Art immer wieder auftreten. Und dass das immer wieder da ist, so ein gewisser Drang, Gebote oder Verbote besonders zu halten, irgendwie Verzicht zu üben und dadurch besonders fromm zu sein. Es ist irgendwie in allen Religionen so, und in fast allen Religionen, der besonders fromm ist, das ist zum Beispiel jemand, der der Religiosität oder der Religion willen auf verschiedene Dinge verzichtet, auf einen Partner verzichtet vielleicht, der besonders streng fastet oder sowas, besonders asketisch lebt. Irgendwie ist immer wieder so dieser Drang da. Man hat so das Gefühl, man versucht, sich dadurch etwas zu verdienen, die Errettung zu verdienen. Und die Diskussionen, die fangen auch schon in der frühen Kirche an. Da kommen Christen zusammen, die aus dem Judentum stammen, die gewohnt sind, Gebote zu halten, von Gott diese Gebote bekommen haben. Und das sind Christen, die nicht aus dieser Kultur, aus dieser Religion kommen. Und da prallen auf einmal auch Gegensätze zusammen. Und die Christen müssen überlegen, ja, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was ist denn jetzt das Entscheidende? Für die Juden war es ein ganz wichtiger Punkt, beschnitten zu sein. Das war irgendwie so ein Zeichen für die Juden. Und deswegen war es für die Juden ganz klar, wenn ich zu Gott gehören möchte, diesem Gott nachfolgen möchte, dann gehört die Beschneidung dazu. Aber die Christen haben festgestellt, nee, das stimmt gar nicht. Die Errettung kommt nicht durch etwas Besonderes, durch eine besondere Tätigkeit, durch eine besondere Leistung, sondern das kommt allein durch Glauben und allein durch Gnade von Gott. Es ist keine Leistung, die man sich irgendwie verdienen kann. Auch in der Frömmigkeit ist es keine herausragende Leistung, wenn man auf etwas besonders verzichtet oder sich irgendwo besonders einschränkt. Denn Gott hat gesagt, diese Dinge sind auch zum Genuss dafür da und können zum Lobpreis und zum Dank da sein. So ermutigt uns das im Vers 4 und Vers 5 der Paulus. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es geht also irgendwo auch darum, in einer falschen Verboten entgegenzutreten und Genuss als ein Lobpreis auch zu entdecken. So würde ich das mal beschreiben. Das, was Gott uns schenkt, mit Dank annehmen. Und das ist eine der Aufgaben, die Timotheus in Ephesus hat. Er soll das der Gemeinde beibringen. Wie gesagt, auch für uns heute ist dieses Thema nicht neu. Und auch für uns ist es immer wichtig, darauf zu achten. Wir stehen immer so ein bisschen in der Gefahr, besondere Gesetze zu halten oder haben so ein bisschen den Hang, uns selbst erretten zu wollen. Durch das, was wir tun, durch das, was wir leisten, durch besondere Anstrengungen. Vielleicht durch besonders intensives Bibelstudium. daran ist nichts Verwerfliches. Und ich finde es gut, wenn man sich gut oder intensiv mit der Bibel auseinandersetzt, wenn man vielleicht auch die Zeit und die Möglichkeit dazu hat. Gefährlich wird es aber, wenn man das zum Maßstab macht, zum Maßstab für die Errettung, zum Maßstab für meine Leistung. Oder wenn man sagt, ich habe schon 20 Leuten ein Traktat gegeben und das ist gut, das zeichnet meine Frömmigkeit aus, das macht's aus. Dann steht man in der Gefahr, sich darauf etwas einzubilden oder sich daran festzumachen, ich mache doch das oder ich mache doch dies, deswegen bin ich ein guter Christ. Der Weg, um dieser Gefahr auszuweichen, um dem entgegenzutreten, da wird uns Vers 6 am Ende und Vers 7 vorgestellt. Und zwar schreibt Paulus da ja dem Timotheus, dass er sich nähern soll durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht. Das sind drei Punkte, die ganz wichtig sind, um auf dem Weg im Glauben weiterzugehen und richtig zu stehen. Sich ernähren durch Worte des Glaubens, der guten Lehre, Abweisung der falschen Dinge und sich in Gottesfurcht üben. Ich will das nochmal genauer drauf eingehen oder genauer betrachten. Das erste ist die Beschäftigung mit Gottes Wort, sich davon zu nähren. Das ist erst einmal die Grundlage, um falschen Lehren, vertretenen Ansichten entgegenstehen zu können oder standhalten zu können und sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Ich muss erstmal genau wissen, worum geht's denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das Entscheidende und das Wichtige? Und das ist ganz verschieden, wie das aussehen kann, diese Beschäftigung mit Gottes Wort, diese Ernährung. Es gibt manche, oder erstmal grundsätzlich gehört das selbstständige Bibellesen dazu. Wir müssen uns irgendwo mit Gottes Wort auseinandersetzen, mit dem, was er uns sagt. Dazu gehört erstmal zu lesen. Es gibt manche, denen fällt das schwerer. Es gibt manche, denen fällt das sehr leicht. Die können viel in der Bibel lesen. Die können sich damit beschäftigen. Die beschäftigen sich noch mit zusätzlichen Büchern, die das Ganze erklären, die Hintergrundinformationen liefern. Man kann sich auch ernähren durch das Hören auf Predigten. Ich habe es gerade gesagt, manche, die beschäftigen sich sehr intensiv damit und können dann das, was in der Bibel steht, auch nochmal ganz anders weitersagen. Denen beibringen, die vielleicht, denen es nicht so leicht fällt, die Bibel viel zu lesen, sich damit viel auseinanderzusetzen, sich damit tiefer zu beschäftigen. Für solche Leute sind zum Beispiel auch Bibelstunden oder der Gottesdienst, wo wir uns mit der Bibel beschäftigen und Menschen das erklären, die sich damit intensiv befasst haben. Das zweite ist die gute Lehre, die ich nochmal näher ausführen will. Denn das ist das, was wir in der Bibel lesen, was wir hören. Das ist das, worauf wir unseren Glauben bauen. Das, was unseren Glauben überhaupt ausmacht. Und diese gute Lehre sagt in aller Linie erst einmal, jeder von uns ist irgendwie schuldig. Jeder von uns macht Fehler. Gott hat einen guten Maßstab geschaffen. Gott selbst ist auch der Maßstab. Und an diesen Maßstab reichen wir nicht ran. Und wir können eigentlich gar nicht zu Gott kommen. Wir können eigentlich gar keine Verbindung mit Gott haben, mit dem, der uns geschaffen hat, der uns auch eigentlich zu einer Beziehung mit ihm geschaffen hat. diese Verbindung, diese Beziehung ist eigentlich nicht mehr möglich, weil wir Fehler machen, weil wir sündig sind. So sagt die Bibel. Aber Gott schafft einen Weg, um diese Beziehung wieder ins Reine zu bringen. Von uns selbst hätten wir das nicht geschafft. Gott schafft diesen Weg, indem er selbst Mensch wird, ans Kreuz geht und stirbt. Sein Leben gibt für dich, für mich, für meine Fehler, für meine Schuld. Eigentlich das, was wir verdient hätten. Und diese Errettung, die Gott uns dort anbietet, dafür müssen wir keine Gegenleistung bringen oder keine Vorleistung bringen. Diese Errettung dürfen wir annehmen aus Glauben. Nur aus Glauben. Es ist einfach nur eine Gnade, ein Geschenk. Das ist die Lehre, auf die wir bauen, an der wir festhalten. Wir glauben an Jesus Christus. Jesus Christus als Sohn Gottes. Geboren von der Maria als Mensch, Mensch geworden. Aber trotzdem vollständig Gott. Jesus Christus ist gestorben für meine Schuld und er ist auferstanden. Und Jesus Christus ist in den Himmel wieder aufgefahren und wird von dort wiederkommen und wird herrschen. Jürgen hat ja schon mal eine gute Ausarbeitung dazu gemacht und eine Predigt dazu gehalten, die Lehre von Jesus Christus, wo diese Punkte drinnen stecken, weil das eigentlich so das Zentrum unseres Glaubens ist. Und wenn wir das wissen, wenn wir darin feststehen, dann können wir auch das, was verdreht ist, was falsch ist, was dem entgegensteht, was dem widerspricht, abweisen. Der dritte Punkt, den Paulus dem Timotheus mitgibt, ist: Übe dich zur Gottesfurcht. Was heißt denn überhaupt Gottesfurcht? Ich denke nicht, dass damit Angst vor Gott gemeint ist, wie man Angst haben muss vor einer Prüfung oder vor einer Strafe, weil man zu schnell gefahren ist und auf den Blitzerzettel wartet. Sondern Gottesfurcht hat etwas mit unserem Blick auf Gott zu tun. Hat mit unserem Umgang mit Gott zu tun. Ist das angemessen? Es ist immer mal so ein bisschen auch die Mode, gerade auch bei jüngeren Leuten, Gott als den Freund zu sehen. Wir singen auch, welch ein Freund ist unser Jesus? Und da ist auch was dran. Problematisch ist es aber, wenn ich ihn nur als meinen Freund, nur als meinen Kumpel sehe, mit dem man über alles reden kann. Weil das geht irgendwie dann auch an der Realität vorbei. Denn Gott ist viel mehr als nur ein Freund. Gott ist auch ein Vater. Gott ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich selbst gemacht hat. Gott ist der Richter. Gott ist der, der am Ende mein Leben beurteilt und sagt, wie das ausgesehen hat. Ob das gut war oder ob das nicht gut war. Und Gott ist der, der am Ende das Urteil fällt über jeden Einzelnen. Gott ist der König, Gott ist der, der die Macht hat, der herrscht über das ganze Universum, über die ganze Schöpfung. Gott ist auch Liebe. Gott ist der, der sich vor Liebe ganz hingibt, sich ganz opfert, obwohl er Schöpfer, obwohl er König ist. Haben wir so eine Sicht auf Gott? Das ist Gottesfurcht. Gott in all seiner Majestät und in all seiner Liebe, in all seiner Demut, in all seiner Macht ernst zu nehmen, zu respektieren und aber auch zu vertrauen. Und das spiegelt sich in meinem Leben wieder, wie ich meine Sicht auf Gott habe, wie es um meine Gottesfurcht bestellt ist. Es macht sich bemerkbar in allen Lagen. Zum Beispiel, wie wichtig es mir ist, mit Gott Zeit zu verbringen, mit ihm zu reden, zu beten, mich damit zu beschäftigen, was er sagt, wie ernst ich das nehme, was er sagt. Gottes Wort ernst zu nehmen, ist auch so ein Punkt. Aber vielleicht auch, wie ich mit Gott rede. Rede ich immer bloß von Jesus oder rede ich von unserem Herrn Jesus, von Jesus Christus? Christus, das ist ein Titel. Das ist kein Nachname, wie das vielleicht von denen, die da nicht so einen Einblick haben, manchmal so gedacht wird, die Familie Christus. Nee, Christus ist ein Titel. Und das klappt nicht automatisch mit der Gottesfurcht, auch wenn ich Christ bin. Deswegen fordert Paulus den Timotheus ja auf, sich darin zu üben, Gottesfurcht zu üben. Das braucht Mühe, das braucht regelmäßiges Training, das braucht Korrektur. Wie sieht das vielleicht aus? Sich in Gottesfurcht üben. Es fängt vielleicht damit an, dass ich mir regelmäßig bewusst mache, mit wem ich es zu tun habe. Die Bibel spricht relativ viel davon, wie Gott ist. Mit wem habe ich es zu tun? Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel beim Abendmahl uns bewusst machen. Mit wem habe ich es zu tun? Wir haben es mit dem Gott zu tun, der sich selbst opfert, sich selbst hingibt, obwohl er es nicht nötig hätte. Paulus beschreibt das oder vergleicht das ein bisschen mit der körperlichen Ertüchtigung, mit der leiblichen Übung, schreibt er hier. Wer Sport macht, wer trainiert, der muss da regelmäßig sich reinhängen, der muss vielleicht auch das eine oder andere aufgeben, was dem entgegensteht. Und es hat auch den einen oder anderen Nutzen, sich körperlich zu betätigen, sich zu trainieren. Es hat Einflüsse auf die Gesundheit, auf das allgemeine Befinden. Das ist das Wenige, wozu es Nütze ist. Es ist nicht schlecht, aber es nützt nicht so viel, wie man es vielleicht für den Aufwand hätte. Der Vergleich dazu die Übung in der Gottesfurcht. Paulus schreibt hier, das ist eigentlich für alle Dinge Nütze. Und warum? Weil es eine Verheißung hat. Diese Übung in der Gottesfurcht ist nicht nur einfach eine geistliche Übung nach dem Motto, ich mache das mal, damit ich irgendwie im Glauben gut dastehe, sondern Gottesfurcht, das hat eine Verheißung für ein zukünftiges Leben, ein Leben, was erst noch kommt. Wir Christen nennen das auch das ewige Leben, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, ein Leben, was erst nach dem Tod stattfindet. Aber es hat auch schon eine Verheißung für das jetzige Leben, für das Hier und Jetzt. Es ist nicht nur eine Vertröstung auf die Zukunft, wie das ja vielleicht auch manchmal vorgeworfen wird. Die Christen, die vertrösten ja bloß auf den Himmel später mal. So, das hat ja irgendwie gar keine Relevanz. Aber es ist nicht so. Wir haben auch eine Verheißung für das jetzige Leben hier. Nämlich schon jetzt Gemeinschaft mit Gott. Wir haben keine Verheißung, dass alles gut ist und keine Probleme mehr kommen. Das sehen wir auch in unserer Realität. Auch wir Christen haben Probleme. Auch hier gibt es Schwierigkeiten. Gibt es Verletzungen, gibt es Krankheiten. Aber wir dürfen eine Hoffnung haben. Wir dürfen eine Beziehung haben zu Gott, die unser ganzes Leben prägt. Und Vers 9 bekräftigt das Ganze, diese ganze Verheißung. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Darauf dürfen wir und können wir uns verlassen. Und Paulus schreibt so, denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Das ist das, wofür wir uns einsetzen. Und warum? Weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Weil wir eine Hoffnung haben. Das ist das Gottesbild von Paulus, was hinter seinem Einsatz steht, was seine Gottesfurcht ausmacht. Ein lebendiger Gott, der alle Menschen retten möchte. Deswegen ist Paulus durch Kleinasien, durch Griechenland bis nach Rom gezogen, von Gemeinde zu Gemeinde, hat auch viel brutalen Widerstand auf sich genommen, weil er weiß, wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der die Menschen retten möchte. Dies gebiete und lehre, so schreibt es der Paulus dem Timotheus, damit die Epheser das auch lernen und verstehen. Und auch für uns ist das wichtig, entscheidend, eigentlich die Grundlage. Wir hoffen auf einen lebendigen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Ab Vers 12 schreibt Paulus dem Timotheus noch einige Anweisungen für seinen persönlichen Dienst. Bisher waren es eher Dinge, die vor allem auch die Gemeinde betreffen, die Gemeinde als Ganzes. Jetzt geht es eher um Anweisungen, die den Timotheus selbst betreffen, wie er seinen Dienst ausführen soll, worauf er achten soll. Als allererstes ermutigt Paulus den Timotheus: Niemand verachte deine Jugend. Ich habe es schon mal gesagt, Timotheus war eher noch etwas jünger, unerfahrener, wahrscheinlich etwas schüchterner von Natur aus. Und da braucht man so eine Ermutigung, um so eine schwierige Aufgabe auch zu tun. Und das ist etwas, was ich mir auch vornehmen oder vorgenommen habe, zu ermutigen, Menschen zu ermutigen. Wir sind immer relativ schnell dabei zu meckern, die Deutschen ganz besonders. Man findet immer als allererstes das Schlechte und das, was nicht so gut geklappt hat. Aber selten machen wir Mut, loben mal, helfen auch andere so voranzubringen durch Ermutigung. Das gibt wieder Motivation. Die Ermutigung für Timotheus hieß Autorität. Und Ausübung von Gemeindedienst ist erstmal keine Frage des Alters. Und das ist, denke ich, allgemein auch gültig. Nicht nur für den Timotheus, auch allgemein. Verantwortung zu übernehmen, Autorität anzunehmen, Dienst auszuüben, das ist keine Frage des Alters. Und das soll eine Ermutigung auch sein für die, die noch etwas jünger sind, sich vielleicht manchmal nicht so richtig trauen. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach. Dann überlegt man, ob man wirklich dann das Richtige sagt oder ob man das so sagen kann. Und die Älteren sind dann meistens auch schon ein bisschen schneller, ehe man sich dann Mut gefasst hat. Deswegen eine Ermutigung an die, die vielleicht noch jünger sind, so mein Alter, drüber, drunter. Ihr dürft euch auch trauen. Und vielleicht auch eine Ermahnung an die Älteren, die Jungen ernst zu nehmen. Ich denke, das ist schon der Fall bei uns. Aber das ist ja auch immer so eine Gefahr, dass man so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen herabschauen, ich möchte euch da jetzt auch keine Vorwürfe machen oder euch nicht Unrecht tun. Aber auch das ist vielleicht ein Punkt, der zu beachten ist, auch anderen etwas zuzutrauen und auch zuzuhören. Diese Ermutigung, niemand verachte deine Jugend, ist verbunden mit einer Aufforderung. Nämlich einer Aufforderung für den Timotheus, Vorbild zu sein. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Das erste ist Vorbild der Gläubigen im Wort. Wenn man das so liest, sind erstmal eigentlich auch zwei Bedeutungsmöglichkeiten dafür da. Das eine ist Wort wie das Wort Gottes. Dass ich ein Vorbild darin bin, wie ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, wie ich dem Wort Gottes vertraue, wie ich es weitergebe. Was aber wahrscheinlich noch eher dem entspricht, was hier gemeint ist, Wort wie das gesprochene Wort. Dass ich ein Vorbild sein soll in dem, was ich sag, was ich von mir gebe, sind das erbauliche Dinge, Dinge, die den anderen aufbauen, die den anderen im Glauben stärken, vielleicht auf den richtigen Weg wieder zurückführen, oder sind es Dinge, die belanglos sind, Dinge, die viel Lärm machen, ohne einen Sinn? Sind es Dinge, die ich von mir gebe, die vielleicht andere verletzen, die vielleicht Unwahrheiten verbreiten? In dem, was ich spreche, soll ich ein Vorbild sein. Dann soll er Vorbild sein im Wandel. Das heißt also, heutzutage würde man sagen, in der Lebensführung. So wie ich mein Leben lebe, wie ich es gestalte, wo ich meine Prioritäten setze, soll ich ein Vorbild sein für die anderen. Ein Vorbild in der Liebe. Und mit Liebe ist keine Emotion oder kein emotionales Gefühl gemeint, wie man das vielleicht bei Verliebten kennt, sondern mit Liebe ist auch eine bewusste Entscheidung gemeint. Eine Entscheidung. Ich möchte den anderen annehmen, mich um eine Beziehung mit ihm bemühen, auch wenn die Beziehung vielleicht nicht die beste Freundschaft wird, auch wenn wir vielleicht in vielen Dingen gegensätzlich sind, möchte ich mich um ein gutes Miteinander bemühen. Das heißt Liebe. Das heißt vor allem auch Liebe, wie das in der Gemeinde stattfinden soll. Vorbild im Glauben. Glaube heißt Vertrauen. Vertrauen auf Gott, Vertrauen auf sein Wort, dass das, was er sagt, wirklich zuverlässig ist. Und ein Vorbild in Keuschheit. Das ist ein Wort, das ist heutzutage nicht mehr so gebräuchlich. Ich denke, besser übersetzen kann man das auch mit in Reinheit. Das heißt nicht nur Reinheit im Sinne von, ich versuche irgendwie falsche Dinge zu vermeiden und halte mich von Sünde fern, sondern Reinheit heißt auch eine Reinheit der Motive. Warum tue ich das, was ich tue? Habe ich da einen Hintergedanken dahinter, wenn ich vielleicht auf der Kanzel stehe und dies oder jenes sage? Habe ich da einen Hintergedanken dazu, um irgendwie meine Ziele zu erreichen? Oder rede ich das, was ich sage, weil es Gottes Wort ist und ich nur das verkündigen möchte? Oder was könnte noch so ein Beispiel dafür sein für ein unreines Motiv? Stelle ich mich in den Vordergrund oder sage ich irgendwas in der Gemeinde, um mich selbst darzustellen, um irgendwie vorne zu stehen, dass alle mich sehen? Oder habe ich ein anderes Motiv, ein reines Motiv? Das sind Dinge, in denen Timotheus ein Vorbild sein soll. Und ich denke, da fällt es dann auch etwas leichter, jemanden zu achten, wenn er in diesen Dingen ein Vorbild ist. Paulus ermahnt den Timotheus, in seinem Dienst treu zu bleiben, dran zu bleiben an der Aufgabe, die er bekommen hat. Was waren das für Aufgaben? Für Timotheus war das zum einen das Vorlesen, Ermahnen und Lehren. Timotheus hat also die Aufgabe gehabt, Gottes Wort in der Gemeinde vorzulesen und es den Menschen zu erklären. Was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt für das Leben? Was bedeutet das für verschiedene Fragen? Das war seine Aufgabe und das sollte er nicht nachlassen. Was ist das vielleicht bei dir, diese Aufgabe? Eine Aufgabe, die du vielleicht schon machst, wo du dich manchmal fragst, soll ich das noch weitermachen? Ist das noch nötig? Braucht das überhaupt jemand? Gibt es vielleicht bei dir auch so eine Aufgabe, wo du sagst, doch, da soll ich treu dranbleiben. Das soll ich nicht nachlässig werden. Paulus schreibt in Timotheus, dass seine Fortschritte den anderen offenbar werden sein oder offenbar sein sollen. Also die Leute sollen auch sehen, was bei Timotheus passiert, ein transparentes Leben. Er soll ein Vorbild sein. Das heißt, die anderen dürfen und sollen auch sehen, was passiert, wie sich das entwickelt. Und Paulus schreibt auch, warum das wichtig ist. Zum einen, wenn Timotheus sich an das hält, was Paulus ihm da diese Anweisungen mitgibt, sein Glaube sich entwickelt, dann macht es etwas mit ihm selbst. Dann entwickelt er sich selbst weiter, wird fester im Glauben. Paulus schreibt dann hier, dass er sich selbst rettet. Nicht im Sinne von Rettung von Sünde, dass er dann zu Gott kommen kann, sondern im Sinne von, dass er ein gottgefälliges Leben führen kann. Und das Ganze betrifft aber nicht nur ihn, sondern er beeinflusst damit auch die Menschen, die um ihn herum sind, die ihn sehen, die sehen, wie er lebt, das mitbekommen, miterfahren, die das hören, was Timotheus verkündet. Weil sie auch hören oder sehen, das, was Timotheus sagt, das hat Hand und Fuß und er hält sich selbst daran. Es ist auch immer eine Gefahr, wenn Menschen große Reden schwingen, sich selbst aber nicht daran halten. Das macht das Ganze immer fragwürdig. Deswegen auch für uns ist das wichtig. Gerade, ich spreche jetzt mal alle die an, die auch oft vorne auf der Kanzel stehen, predigen, halten, in der Bibelstunde das Wort Gottes auslegen. Für uns ist das eine besondere Verantwortung, auch das, was wir sagen, mit unserem Leben zu unterstreichen. Deswegen ist es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Am Ende gibt Paulus dem Timotheus noch ein paar Hinweise über den Umgang miteinander. Timotheus steht in der Gemeinde in Ephesus in einer Verantwortung, wo man auch auf Missstände hinweisen muss, wo man Menschen korrigieren muss. Und in so einer Situation ist auch der Umgangston ganz entscheidend. Nicht nur der Inhalt, da ist was falsch, das sage ich. Wir lesen in der Bibel oft davon, dass wir die Wahrheit sagen sollen. Und dazu gehört auch, Fehler anzuprangern. Dazu gehört auch, Sünde klar beim Namen zu nennen. Aber in so einer Situation ist auch der Umgangston, die Art und Weise, unglaublich wichtig. Man kann ziemlich kräftig auf den Tisch hauen, laut, vielleicht auch mal gemein werden. Vielleicht hat man es auch gar nicht so beabsichtigt. Und auf diese Weise manchmal auch verletzend zu sein, obwohl das, was man sagt, eigentlich ganz richtig ist. Und Paulus fordert den Timotheus und auch uns auf, solche Dinge zu klären, wie wir es vielleicht mit unseren Eltern oder mit unseren Geschwistern tun würden. Einen Älteren wie seinen Vater anzusprechen, einen Jüngeren wie seinen Bruder, eine ältere Frau wie seine Mutter. Da ist für mich in allererster Linie ein liebevoller, aber auch ein respektvoller Umgang miteinander gemeint. Das fällt uns nicht immer leicht. Das fällt uns schon in der Familie nicht immer leicht, wenn wir ehrlich sind. Auch da ist man den Eltern gegenüber mal respektlos. Auch da ist man mal lieblos. Aber so sollen wir eigentlich miteinander auch umgehen. Und auch so schwierige Dinge ansprechen, wenn wir korrigieren müssen. In dem Text heute steckt eine ganze Menge Sachen. Viele Sachen, die wichtig sind, viele Punkte, die uns ja in unserem Glauben beeinflussen sollen, die wichtig sind. Ich will es nochmal auf die wichtigsten Punkte zusammenfassen, denn alles kann man sich meistens gar nicht merken. Aber ich denke, der erste wichtige Punkt, der Paulus hier gemacht hat, ist Gottes gute Lehre im Kontrast zu den falschen Lehren. Gottes gute Lehre, dass wir aus Gnade errettet sind, dass Gott uns Dinge auch zum Genuss gegeben hat, im Kontrast zu Verboten von Speisen, zum Verbot von Heiraten. Der zweite wichtige Punkt, den wir heute mitnehmen wollen, übe dich in der Gottesfurcht. Danach zu streben, Gott kennenzulernen, zu verstehen, wie er ist. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Aber auch unseren eigenen Umgang, unsere eigene Sicht auf Gott immer wieder zu überprüfen und die Auswirkungen der Gottesfurcht in unserem Leben zuzulassen. Gott zu vertrauen, Gott ernst zu nehmen. Und der dritte Punkt, ich habe es geschrieben, Vorbild und Dienst. Wir sollen Vorbild sein in unserem Leben und treu sein in unserem Dienst, in unserem Glauben. Und ich wünsche uns, dass wir uns gut in der Gottesfurcht üben können, dass wir darin ein Vorbild sein können, dass wir der Gemeinde dienen können und Gottes Wort Vertrauen schenken. Ich möchte abschließen mit dem, was Paulus in Vers 10 schreibt. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Amen.